Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. In den nächsten 2 Stunden geht es hier um Moral und um Moralismus. Und Sie können Ihre Erfahrungen und Ihre Gedanken beisteuern unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder Sie schreiben eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Also erkläre ich mal so ein bisschen. Ich denke mal, jeder hat sich vielleicht schon mal dabei erwischt, dass er beispielsweise ein XL-Schnitzel im Einkaufswagen so ein bisschen unter den Salat geschoben hat, damit die anderen nicht sehen, wie viel Fleisch sie einkaufen. Oder vielleicht haben Sie es auch schon mal erlebt, dass Sie Bekannten erklären, ja gut, ich fliege jetzt in den Urlaub, aber normalerweise im Alltag nehme ich immer das Fahrrad, also gleich eine Entschuldigung hinterher. Vielleicht überlegen Sie inzwischen aber auch schon dreimal, ob Sie dem Kollegen ein Kompliment machen wegen seinem tollen Haarschnitt, weil Sie wollen auf keinen Fall übergriffig wirken, denn man kann so viel falsch machen. Der zurechtweisende Zeigefinger der Mitmenschen droht ja eigentlich überall. Und da hake ich jetzt ein. Ist das wirklich so? Oder ist das nicht absolut angebracht, über Fleischkonsum und Energieverbrauch nachzudenken? Und wenn ich mit anderen Menschen umgehe, dass ich deren Grenzen achte? Und ist es nicht eher vielleicht mein eigenes schlechtes Gewissen als eine vermeintliche Zurechtweisung von anderen, warum sie zögern? Also, wo ziehen wir die Grenze zwischen berechtigter Mahnung und Anmaßung, zwischen Moral und Moralisieren? Darüber möchte ich heute nachdenken. Zusammen mit Ihnen telefonisch 0800 2254 2254 oder per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de und mit meinem Gast, das ist der Verhaltensökonom Armin Falk. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Falk.
Guten Morgen, Frau Heise.
Wann hat Sie das letzte Mal jemand wegen Ihres Verhaltens kritisiert?
Das passiert regelmäßig. Meine Kinder, glaube ich, das letzte Mal. Und wahrscheinlich zu Recht.
Das wollte ich gerade fragen, war das angebracht?
Ja, ich glaube, also klar, ich meine, es gibt überzogene, da werden wir gleich drüber reden, Maßregelungen und dagegen sollte man sich, glaube ich, auch wehren. Das ist kontraproduktiv und oft anmaßend, wie Sie es auch in der Anmoderation gesagt haben. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass es sehr oft auch einen guten und berechtigten Kern hat, wenn man kritisiert wird, weil wir eben auch Fehler machen und das gehört eben auch dazu.
Und wie ist Ihre erste Reaktion, wenn Sie so dran denken, Ihre Kinder sagen irgendwie, ach du mal wieder mit deinem, weiß ich nicht, was an, was Sie da oben kritisieren?
Also ich glaube, ich bin da wie jeder andere. Zunächst reagiert man darauf negativ, also niemand möchte kritisiert werden, schon gar nicht vor anderen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, über das wir vielleicht sprechen können. Das macht es besonders verletzend, auch in der Öffentlichkeit kritisiert zu werden. Vor allem, wenn es nicht wirklich berechtigt ist. Aber oft ist ja auch ein bisschen was dran. Also es gibt diesen schönen Ausdruck, was nicht trifft, trifft auch nicht zu oder was nicht zutrifft. Also wenn es einen trifft, dann ist meistens auch irgendwas dran. Und ja, dann gibt es so eine erste Schrecksekunde, eine kleine Trotzphase und dann hoffentlich den Versuch ist, dann auch besser zu machen, aufeinander zuzugehen.
Kleine Trotzphase und dann aufeinander zugehen, das merke ich mir schon mal. Bis 11 geht es hier im Deutschlandfunk Kultur um Moral und Moralkeule. Was hilft, was stört, wie erleben Sie das? 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Also stellen Sie sich mal die Situation vor und fragen Sie sich selber, sagen Sie Ihrem Nachbarn noch, dass er den Müll falsch getrennt hat? Oder haben Sie Angst, dann als Mülldiktator zu gelten? Oder umgekehrt, wie reagieren Sie, wenn Sie auf Ihren Biomüll in der Papiertonne hingewiesen werden? Reagieren Sie da beleidigt oder geloben Sie tatsächlich Besserung? Das sind so die Fragen, über die ich heute nachdenken möchte. Und mit Ihnen am Telefon oder Sie schreiben eine E-Mail. Und ich denke nach zusammen mit Armin Falk. Er leitet das Institut für Verhaltensökonomik und er ist Direktor vom Labor für experimentelle Wirtschaftsforschung. Herr Falk, was versteht die Philosophie eigentlich unter Moral? Also bedeutet moralisch zu handeln immer gut zu handeln?
Moralisch ist, also gut, da gibt es natürlich, da können wir jetzt länger drüber sprechen. Ich glaube, meine gute Arbeitshypothese für das, auch um das Gespräch zu strukturieren, wäre, dass wir ein Verhalten als moralisch bezeichnen, das den Nutzen für andere erhöht und typischerweise für uns dann auch mit Kosten verbunden ist. Oder gleichzeitig unmoralisch, wenn wir jemanden absichtsvoll ohne guten Grund einen Schaden zufügen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute begriffliche Orientierung.
Also
für
moralisch
das, was wir
moral gut nehmen. Im Sinne von sozial, also soziales Verhalten.
Ich würde das praktisch in eins setzen. Prosoziales Verhalten kann man das auch nennen oder auch altruistisches Verhalten könnte man sagen oder auch kooperatives Verhalten. Mhm. Das sind alles so Ausprägungen von Verhalten, wo es um den Nutzen für andere geht. Das ist anders als bei typischen Konsumentscheidungen, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre oder so und dann überlege, soll ich das oder das Hotel nehmen. Da habe ich auch Kosten-Nutzen-Abwägungen. Bei moralischen Kosten-Nutzen-Abwägungen geht es darum, wie verrechne ich sozusagen die Kosten einer Handlung für mich, also zum Beispiel wenn ich spende, wie viel Geld bin ich bereit, mit dem Nutzen für andere, also was kann ich mit dieser Spende tatsächlich auswirken.
Wenn mich das was kostet, wie Sie ja gerade beschreiben, und wenn mich eigentlich moralisches Handeln immer was kostet, warum handelt ein Mensch dann überhaupt moralisch?
Ja, da gibt es viele Gründe. Zum einen sind es die Situationen, die das Handeln wahrscheinlicher machen, also das moralische Verhalten, zum Beispiel, wenn wir beobachtet werden oder auch zum Beispiel, wie Sie hatten darauf hingewiesen, wenn wir uns einem moralischen Druck ausgesetzt sehen, denn Menschen folgen nicht nur sozialen Normen, sondern setzen soziale Normen auch um. Also das wäre das Beispiel vom Müll, den Sie vorhin beschrieben haben. Es liegt aber auch natürlich an der Persönlichkeit selber und da unterscheiden sich die Menschen. Es gibt nicht den Menschen. Menschen sind sehr unterschiedlich, was ihre charakterliche Disposition für moralisches Verhalten angeht. Manchen fällt es etwas leichter, manchen fällt es etwas schwerer. Also beides ist wichtig, die Persönlichkeit einer Person. Kann man sich dann fragen, woher kommt das, wie wird die geprägt und so weiter. Was sind kulturelle Faktoren? Und die andere ist der situative Effekt. Also in welcher Situation nehme ich eine Handlung vor? Wie ertragreich zum Beispiel ist eine prosoziale Handlung? Also profitieren da viele von oder nur einer? Und wie teuer ist die Handlung? Kostet die mich sehr viel, dann ist es unwahrscheinlicher oder ist es für mich sehr preiswert, das zu machen, dann ist es eben einfacher.
Also jetzt zum Beispiel, wenn wir es mal so auf den Alltag runterbrechen, lasse ich das Auto stehen und fahre den Bus. Ist das schon eine moralisch zu bewertende Haltung?
Ja, ich würde sagen, es ist im Sinne, sagen wir mal, der Meinung ist und der Meinung wäre ich, dass man sagt, die Klimakatastrophe ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Jeder ist aufgerufen, da einen Beitrag zu leisten. Und wenn ich dadurch, dass ich weniger CO2 emittiere, hier zu diesem großen kollektiven Gut etwas beitragen kann, dann ist das eben eine Nutzenerhöhung für andere. Und die ist in diesem Fall für mich mit möglicherweise Kosten verbunden, weil es unbequem ist oder auch Geld kostet und so weiter oder mehr kostet, als im Auto zu fahren möglicherweise. In dem Sinne würde ich das als eine prosoziale Handlung charakterisieren wollen, auf jeden Fall.
Aber wir verstehen natürlich nicht alle das Gleiche unter moralisch gutem Handeln, oder? Oder gibt es dann eindeutiges richtig und falsch?
Nein. Ich glaube, die Pointe von vielen Diskussionen ist, dass wir uns eigentlich im Kern sehr wohl einig sind und dann wird so getan, als sei es wirklich eine Frage der Substanz. Aber davon mal abgesehen, gibt es natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen, gerade was so Lebensstile angeht. Also ich nenne mal ein Beispiel wie Abtreibung. Blick in die USA zeigt das immer besonders wie durch ein Brennglas oder Waffenbesitz. Es gibt viele Dinge, die manche für moralisch verwerflich halten, wie zum Beispiel den Fleischkonsum und andere sehen daran überhaupt kein Problem. Also es gibt durchaus auch Unterschiede in der Beurteilung bestimmter Handlungen. Aber selbst wenn man sich auf die Handlungen konzentriert, für die es einen großen Konsens gibt, glaube ich, gibt es noch genug Spannungsverhältnisse und Stolperfallen, die uns daran hindern, das Richtige zu tun.
Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen und das möchte jetzt Marek Schutschek. Schönen guten Tag, Herr Schutschek.
Ach, guten Morgen.
Guten Morgen. Moral, Keule, der erhobene Zeigefinger, was fällt Ihnen zu diesem Thema ein?
Ja, eigentlich meine private Entwicklung, denn ich komme aus einer Stadt Görlitz und dort gibt es im Park, im Friedenspark Jakob Böhme. Er hat vor 600 Jahren wohl sehr viel an Moral in uns übergeben wollte. Sei es, er wollte vielleicht auch nur etwas von unserer Möglichkeit, sich zu entwickeln, sagen. Und jetzt komme ich vielleicht zu mir. Aus einfachen Gründen ist mein Leben letztendlich an eine Todesnähe gekommen. Und man hat die Möglichkeit, natürlich zum Arzt zu gehen, sich zu entwickeln und praktisch in unsere Gesellschaft als wenn hineinfügen. Und im ersten Moment wird das Ganze bezeichnet für eine Art von Krankheitsbild. Ich denke mir, dass wir letztendlich in Selbsterhaltung, wenn man will, einfach eine quasi Moral und Möglichkeiten, sei es, ja.
Die Moral, auf die Sie hinaus wollen, Sie haben eine Veränderung erlebt, höre ich jetzt daraus, eine Veränderung, weil Sie eben in Ihr Leben in Gefahr war, weil Sie krank waren, schließe ich jetzt aus Ihren Worten, die Veränderung, die Sie ja eingeleitet haben mit dem Beispiel aus dem Park, mit dem Moralgeber, der, an dem Sie sich orientieren wollen. Heißt das, Ihre Krankheit hat Sie zu einem moralischen oder besseren Menschen gemacht, würden Sie das so sagen?
Es ist so, dass entstand für ein Konflikt. Sie bezeichnen das jetzt so quasi als Krankheit. Es war ja ein Unfall, in dem ich
das wusste ich ja nicht. Sie haben es nicht genannt und deswegen habe ich das geschlussfolgert.
Ja, es ist auch wirklich nicht leicht und recht komplex. Mhm. Das Ganze endet damit, dass die Mechanismen, die wir wecken können, sind dann letztendlich von einer Stärke, sei es Bedeutung, sei es Umgang mit einem selbst, was jetzt natürlich jetzt schwierig ist, sich vorzustellen. Allerdings, ich sag mal so, ich war dann 15 Jahre unterwegs, um das Ganze wie ein kleiner Droide vor 3000 Jahren das Ganze zu untersuchen. Das hat dann funktioniert, dass ich weitgehend bemerkt habe, wie wir eine Moral auf alles setzen können. Allerdings, am Ende sage ich dann, man kommt trotzdem in unsere Zeit, Kulturerscheinung und Werten wirklich in Konflikt.
Herr Tschutschik, mir ist noch nicht so ganz klar, was Sie meinen mit Ihrer Moral. Das ist ja ganz interessant, vielleicht gerade, weil wir gerade auch gesprochen haben, jeder versteht unter Moral etwas anderes.
Für mich sind das ja Grenzen, bestimmte Dinge zu entscheiden, wie auch letztendlich zu betrachten. Wenn ich vielleicht mal ein Beispiel an unser jetzigen Problem von Herr Putin sprechen darf, dann ist das ja so, dass der gute Mann, wie auch förmlich guter Mann gesagt wird, man konnte vermuten, dass die andere Seite, die früher einen eisernen Vorhang hatte, letztendlich eine andere Art hat, die Dinge zu begreifen, zu entscheiden. Es sind nicht nur Erfahrungswerte, meiner Meinung nach. Mhm. Es sind mitunter Mechanismen, die die Entscheidung letztendlich treffen. Diese Mechanismen sind, wie ich auch selbst an mich bemerken konnte, so weit, sagen wir mal, etwas anders, dass man also nicht weiß, ob ein und dieselbe Problem aus eine und dieselbe Perspektive gesehen werden kann. Ja. Ich behaupte, dass wir also unsere Perspektive auf bestimmte Dinge und die Perspektive von Menschen in Russland durch religiöse, also auch quasi Verankerung von bestimmten Reaktionen auf ganz anders funktionieren. Mhm. Dieses wird wahrscheinlich noch lange ein Problem sein.
Der ganz unterschiedliche Blickwinkel, die ganz unterschiedlichen Herkünfte und dann auch noch Lebenswege, die das entscheiden. Herr Tschutschik, danke schön für Ihren Anruf. Und ich frage jetzt mal, Herr Falk, also wir hatten ja gerade angefangen, auch darüber zu sprechen, wie unterschiedlich Menschen moralisches Handeln bewerten. Jetzt hat Herr Tschutschik eine ganze Reihe an Unterschieden auch aufgemacht. Also Herkunft, Religion, aber auch eben Lebenskrisen beispielsweise, die Moral verändern können.
Ja, also ich würde gerne ein paar Dinge dazu sagen, Herr Tschutschik auch. Und das Erste ist, es wurde jetzt viel gesagt, wir haben überhaupt keinen Konsens darüber. Also es wurde fast nahegelegt, was richtig und falsch ist oder was wir als moralisch begrüßenswert erachten und so weiter. Das ist nicht so. Es gibt also gerade auch in der, sagen wir mal, bundesrepublikanischen Gesellschaft einen unglaublich großen Konsens darüber, was wir für richtig erachten. Das sind dann Nuancen manchmal, die darüber so ein bisschen unterscheiden. Aber beispielsweise in der Beurteilung eines ungerechtfertigten Angriffskriegs gibt es überhaupt keinen Dissens unter vernünftigen Menschen meines Erachtens. Es gibt immer vielleicht eine lautstarke Minderheit und das wird dann auch so ein kleines bisschen hochgejazzt von den Medien zum Teil, auch von einigen Intellektuellen, die da vielleicht darüber auch eine Position beziehen wollen. In Wahrheit gibt es einen sehr breiten Konsens über sehr wesentliche und zentrale Fragen in diesem Land und daran sollte man auch immer erinnern. Also diese Polarisierungsdebatten beispielsweise würde ich vor dem Hintergrund auch sehr kritisch sehen. Gleichzeitig gilt trotzdem, dass wir, das hatten Sie angesprochen, in unserem Verhalten, und mich interessiert insbesondere ja das Verhalten, natürlich Kinder auch von Emotionen, von Entwicklungen, von Situationen sind. Gerade wenn ich krank bin, also der Kranke, der Gestresste, der Hungrige, der bedrohte Körper, sagen wir mal, trifft andere Entscheidungen als jemand, der entspannt und in einer großen Sicherheit lebt und keine Schmerzen hat beispielsweise. Schmerzen können unser Verhalten extrem stark beeinflussen. Natürlich spielen Emotionen eine wichtige Rolle und natürlich spielen auch Lebenserfahrungen eine wichtige Rolle. Das ist auch sehr wichtig, daran zu erinnern, dass Menschen sich auch verbessern können und auch verändern können. Also wir tun oft so, als sei jemand abgeschrieben und dann ist es das. Das würde ich sagen, ist weder moralisch richtig, noch ist es empirisch richtig. Menschen haben durchaus auch ein Entwicklungspotenzial und wir können das auch sehr gut dokumentieren, beispielsweise in Langzeitstudien, wenn wir, das haben wir auch gemacht, andere auch, wenn wir uns angucken, wie sich prosoziales Verhalten von Kleinkindern entwickelt bis ins Erwachsenenalter und dann auch später nochmal. Und da spielen natürlich dann später im Alter auch möglicherweise Lebenskrisen nochmal eine Rolle. Am Anfang unseres Lebens sind wir alle ziemlich beinharte Egoisten. Uns fehlt das, was man Empathie nennt. Also wir haben gar nicht die Fähigkeit zu prosozialem Verhalten, weil uns völlig abgeht die Perspektivenübernahme, dass es auch um das Wohlbefinden einer anderen Person gehen könnte. Das lernen wir dann mühsam. Das ist auch, wie der Herr Tutschig zu Recht sagt, auch ein kulturelles Phänomen. Auch Religionen spielen natürlich in der Prägung, in der Ausprägung von Werten eine Rolle. Und trotzdem würde ich sagen, hat sich doch ein ziemlich breiter Konsens auch in der Gesellschaft entwickelt.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Armin Falk, Verhaltensökonom. Und da begrüße ich ganz herzlich am Telefon jetzt Caroline Meyer. Schönen guten Tag, Frau Meyer.
Guten Morgen. Also wenn Sie jetzt so fragen, dann sage ich Ihnen ehrlich, ich bin allergisch gegen Kritik und ich nehme auch ehrlich gesagt Kritik gar nicht an. Also nicht mehr.
Nicht mehr, also eine Entwicklung.
Nee, weil es nichts bringt. Also ich habe auch selbst die Einstellung, ich habe vor meiner eigenen Haustür genug zu kehren, was soll ich vor anderen Haustüren kehren? Und mein Thema als Beispiel ist Übergewicht. Und da habe ich mich von meiner Clique völlig getrennt und auch von besten Freundinnen, weil mir das nicht mehr, das hat mir nichts gebracht, es kam halt immer so, da habe ich auch erfahren, was hintenrum gesprochen wird. Und dann kamen immer Hinweise, so Fotzeleien teilweise, aber da steckt ja auch viel dahinter. Oder ja, du wärst ja ganz hübsch, wenn du 20 Kilo weniger hättest und so. Und irgendwann, dann habe ich, das hat so verletzt und irgendwann habe ich mir gedacht, was sagst du? Beim nächsten Mal musst du zurückgeben. Und dann habe ich gesagt, pass auf, also zu der entsprechenden vor allem, ständig machst du dich über mein Übergewicht lustig und kommentierst das. Dabei bist du vom perfekten Aussehen selber weit entfernt. Und dann war natürlich beleidigt, aber für mich war das dann beendet bis heute. Und ich meine, ich habe jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel jemand wüsste, was ich schon alles probiert habe und jetzt auch wieder, ich war bei Ernährungsberatern bei allen und jetzt habe ich meine ganzen Ernährungsratgeber rausgeworfen und mit Intervallfasten habe ich ja schon wieder 10 Kilo jetzt weg. Aber diese Kritik, das bringt mich halt nicht weiter und es ist nur verletzend.
Sie sprechen ein ganz interessantes Thema an, Frau Meyer, dieses sich in anderer Leben eigentlich einmischen, Herr Falk. Sie jemandem irgendwie Hinweise geben, ist das nicht immer auch ein Einmischen?
Doch, auf jeden Fall. Und ich finde die Ausführung von Frau Meyer interessant, weil ich glaube, hier ein wichtiger Kern beschrieben wird, wie man Moralismus oder die Bevormundung anderer tatsächlich auch begründet kritisieren kann. Dazu müssten meines Erachtens immer zwei Voraussetzungen vorliegen. Entweder ist die Kritik sachlich einfach falsch, also ist unbegründet, es stimmt einfach nicht, was behauptet wird. Das ist oft, weil man die Hintergründe von bestimmten Dingen nicht kennt. Dann ist Moralismus falsch. Oder wenn die Kritik unangemessen ist, also wenn sie zum Beispiel verletzend ist oder freiheitsberaubend und so weiter. Es gibt und
verletzend
Formen,
ist sie auf jeden Fall im Falle von Frau Meyer.
Genau, und das ist dann wirklich, würde ich sagen, zu kritisieren. Es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen, dass jemand meinetwegen Übergewicht oder andere Dinge. Ja, ich hatte zum Beispiel persönlich das Problem, dass ich sehr schwer von Nikotin weggekommen bin und so weiter. Und man kann dann natürlich jemanden jetzt einfach einen Vorwurf machen und Zeigefinger. Oder man kann versuchen, mit jemandem das irgendwie kooperativ oder freundlich oder gemeinsam zu entwickeln. Und das heißt, es ist nicht nur eine Frage, ob man jemanden kritisiert. Im Übrigen halte ich das für keine moralische Frage, weil das ist wirklich auch ihre ureigenste persönliche, ich sage jetzt mal, Entscheidung. Unter Umständen gibt es da ja auch Gründe, warum man Gewichtsprobleme hat, die auch nicht nur eine Entscheidungsfrage sind. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig. Aber das ist im Prinzip eine Sache, die auch keinen was angeht. Das ist auch ehrlich gesagt ihre Sache. Sie tun ja damit niemandem weh. Also wenn man moralisch qualifiziert, ist ja ein Verhalten, wenn es jemanden schadet oder wenn ich jemanden nicht helfe oder wenn ich zum Helfen aufgefordert wäre und das dann nicht tue. Dafür dann zu kritisieren, finde ich im Prinzip schon auch richtig. Kann richtig sein, aber es muss eben dann auch sachlich begründet sein und es muss angemessen sein. Und ich finde, das ist ein Problem bei einigen Äußerungen von moralischer Kritik, dass sie übers Ziel hinaus schießen, dass man von zu hohem Ross auf andere herabschaut. Und das führt dann, wie die Psychologen das nennen, zu sogenannten Reaktanzverhalten. Das haben sie sehr schön beschrieben. Reaktanz auf Deutsch ist nichts anderes als Trotzreaktion. Und so reagieren Menschen, ich übrigens auch, sehr unmittelbar auf Freiheitsentzug, auf Bevormundung, darauf, dass mir jemand vorschreibt, wie ich zu leben habe. Das mag man nicht. Deswegen, wenn man Kritik übt, sollte man immer auch die Frage stellen, wie kann ich die möglichst produktiv machen? Wie kann ich jemanden mitnehmen? Wie kann ich vielleicht jemanden zu Überzeugungen auch gewinnen, statt jemanden bloßzustellen oder zu verletzen? Das geht in der Regel nach hinten los.
Frau Meyer, das, was Herr Falk jetzt gerade sagt, haben Sie da irgendwas wiedererkannt, wo Sie auch vielleicht ins Gespräch mit Ihren Freunden oder ehemaligen Freunden und Freundinnen hätten gehen können?
Mir hat es einfach gereicht. Nein, dann sage ich mir heutzutage, es gibt so viele Menschen auf der Welt, dann muss ich mich nicht mehr abquälen. Aber was ich auch sagen möchte, von Medizinern, auch in den Medien hört man oft, ja, Übergewichtige kriegen viel häufiger Krebs und so. Dann denke ich mir immer, vielleicht gehen Übergewichtige auch nicht so viel zum Arzt, auch weil sie sich vielleicht schämen oder was. Ich denke mir immer, erst wenn ich jetzt wieder schlank, gehe ich wieder zum Hausarzt oder so. Oder man will ja den Hausarzt direkt eine Freude machen, dass man abgenommen hat. Und ja, so schlimm ist das schon. Aber wenn, ja, das wollte ich eben beitragen.
Frau Meyer, das war sehr, sehr eindrucksvoll, was Sie geschildert haben. Danke. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Tschüss. Ein Thema ist angesprochen worden von Frau Meyer, vor der eigenen Haustür kehren. Das hieße aber ja, Herr Falk, man dürfe sich eigentlich, wenn man das als Grundsatz nimmt, sich eigentlich nie an andere wenden mit einem Hinweis.
Ja, ich glaube, die Welt ist eben hier nicht schwarz-weiß. Und das wäre auch in meiner Hoffnung zumindest ein Ergebnis dieser ganzen Diskussion hier. Es gibt gute Gründe dafür, jemanden zu kritisieren. Und es gibt gute Gründe, jemanden nicht zu kritisieren. Gute Gründe, jemanden doch zu kritisieren, eben nicht nur vor der eigenen Haustüre zu kehren, ist, dass man in einer Gesellschaft, die arbeitsteilig funktioniert und die hochkomplex und kollektiv gut Probleme zu bewältigen hat, die Durchsetzung sozialer Normen. Und es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder auch auf das vernünftige und funktionierende Zusammenleben hinwirken. Und da sind zum Teil eben auch Korrekturen notwendig. Ich sage mal ein Beispiel, wo wahrscheinlich jeder sofort sagen würde, ja klar, in dem Fall schon. Meinetwegen sitzt eine behinderte Person oder möchte sich hinsetzen im Zug und da sitzt jemand, der offensichtlich keine Behinderung hat, macht den Platz nicht frei. Da würde ich vielleicht auch sagen, wäre es okay, wenn sie aufstehen und diese anderen Person Platz machen würde. Das ist ja auch eine Form von Kritik. Ein kleines Beispiel, und davon gibt es natürlich viele. Und ich glaube, dass grundsätzlich Gesellschaften auch diese Form von Korrekturmechanismen brauchen. Und wie gesagt, wenn die Kritik berechtigt ist, wenn tatsächlich moralische Prinzipien, die wir teilen, verletzt werden und wenn die Kritik angemessen erfolgt, dann spricht da meines Erachtens nichts dagegen. Und das kann dann für eine Gesellschaft auch sehr wichtig sein. Mit vor der eigenen Haustüre kehren ist aber natürlich auch noch was anderes gemeint. Eine Kritik ist natürlich viel glaubwürdiger, wenn der Sprecher oder der Kritisierende selber sich auch ein Stück weit an diese moralischen Vorstellungen selber hält. Und das ist natürlich eine Sache, die wir auch oft beobachten. Leute kritisieren andere und halten sich dann selber nicht dran. Und da würde man dann wahrscheinlich sehr schnell mal sagen, naja, okay, lieber mal vor der eigenen Haustür.
Am Telefon ist unser Hörer Harry Böhm. Schönen guten Morgen, Herr Böhm.
Guten Morgen.
Wie gehen Sie denn mit so etwas um, mit Hinweisen, mit moralischen Appellen von aus Ihrer Umwelt?
Ja, ich wollte Ihnen ein Beispiel nennen.
Ja, bitte.
Wie ich damit umgehen würde. Und zwar nehmen wir das Beispiel, in einem Büroalltag liegt auf meinem Schreibtisch alles ein bisschen durcheinander und etwas Akten stapeln sich da mal so ein bisschen und da liegen die rum und sind aufgeklappt und alles. Und da kommt ein Kollege oder Vorgesetzter, ist egal wer, und sagt, sag mal, kannst du da nicht mal ein bisschen aufräumen? Und das sieht ja auf deinem Schreibtisch aus wie im Kuhstall. Ne? Und ja, gut, das war jetzt der Tade.
Und?
Den ich empfangen habe. So.
Ach, Sie sind damit konfrontiert worden.
Mhm. Ja, das ist ein Beispiel.
Ja.
Und wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich jetzt sage, also hör mal, was soll das? Du hast mir gar nichts zu sagen oder so. Dann habe ich meinen Kollegen verärgert, der spricht vielleicht ein paar Tage oder überhaupt nicht mehr mit mir. Und wie kann ich das diplomatisch lösen? Und zwar würde ich dann sagen, ja, hast ja recht, sieht auch aus wie, aber jetzt nicht, ich habe jetzt hier was anderes zu tun, aber ich mache das, aber wenn später, du willst, dass ich es jetzt mache, ich mache es später, möchte es später machen und können wir uns einigen, dass ich dann, wenn ich dann Zeit habe, das dann erst mache und nicht jetzt gleich, wie du das möchtest.
Sind Sie weitergekommen? Sind Sie weitergekommen mit der Taktik?
Dann habe ich den Kollegen nicht brüskiert, indem ich ihm auch zurechtgewiesen habe, dass er mich tadelt. Oder wir sind beide praktisch dann im Guten auseinander und jeder hat seinen Willen bekommen.
Ja.
Ja, das ist das eine.
Lassen Sie uns dabei bleiben, Herr Böhm, damit wir nicht den Überblick verlieren. Herr Falk, also dieses Aufeinanderzugehen, wenn man sich eigentlich doch ein bisschen brüskiert fühlt, aber sich dann zusammennehmen und auf den anderen, auf den Kritiker eingehen. Was ist das für eine Taktik? Was sagen Sie?
Ja, das ist sehr klug, sehr vernünftig und sachorientiert. Genau wie Sie beschrieben haben, kann man auf diese Art und Weise versuchen, so eine Situation zu deeskalieren. Und das ist letztlich im Interesse von Ihnen beiden natürlich oder von der gesamten Abteilung der Organisation. Ich glaube, hier gibt es noch eine weitere Frage. Das ist nämlich, wie sehen Sie das denn selber? Finden Sie die Kritik sozusagen berechtigt oder würden Sie sagen, Sie haben ein Einzelbüro, was weiß ich, ist doch völlig egal, wie Ihr Schreibtisch aussieht, Hauptsache Sie machen Ihre Arbeit vernünftig. Dann wäre das sozusagen auch nochmal die Frage, ob diese Kritik überhaupt berechtigt ist, ob sie überhaupt einen Grund hat, weil wenn das niemanden stört, ist das ja eigentlich Ihre Sache. Insofern auch hier handelt es sich eigentlich gar nicht um eine moralische Kritik, weil der Nutzen anderer dann gar nicht betroffen wäre. Wenn das allerdings der Fall ist oder wenn Sie selber sagen, nee, ich finde das ja selber nicht so toll, ich hätte das ja selber lieber aufgeräumt, dann finde ich, war das eine sehr vernünftige Reaktion. Und ich glaube, was Sie da beschreiben, ist, das hätte auch vorgängig schon die Reaktion Ihres Kollegen sein sollen. Wenn man jemanden kritisiert, ist es, glaube ich, immer sehr gut, den anderen in eine aktive Position zu versetzen. Was ich meine, ist eben nicht zu sagen, du tu dies oder tu jenes und das sozusagen abschließend ohne Handlungsoptionen für jemanden zu entscheiden, weil das ist der maximale Freiheitsentzug, sondern zu sagen, wir haben hier ein Problem, ich finde, das ist irgendwie nicht so ideal. Was könnte man da tun? Hast du eine Idee? Also jemanden sozusagen aktiv schon in diese Problemlösung mit einbeziehen, weil dann dieses Reaktanzphänomen, von dem ich gesprochen habe, etwas geringer ausfällt, weil der Freiheitsentzug nicht so groß ist, sondern jemand als aktiver Partner sozusagen mitgenommen wird. Und das haben Sie jetzt in dieser Gegenkritik oder in der Annahme dieser Kritik eigentlich genau gemacht, zu sagen, ich gebe dir schon recht, ja, im Prinzip hast du ja recht, aber gib mir ein bisschen Zeit, ich brauche da jetzt und dann ist es wahrscheinlich auch vom Tisch. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob Sie Ihren Schreibtisch aufräumen oder nicht, aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
Herr Böhm, danke schön für Ihr Beispiel hier. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich begrüße Stefan Schrahe am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Schrahe.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Moral, ein Thema für Sie?
Ja, also ich will es gar nicht so sehr hochhängen. Ich habe das Gefühl, dass ich zunehmend beobachte, dass im Alltag Regeln einfach irgendwie nicht mehr eingehalten werden. Also ich hatte da vor ein paar Wochen ein Erlebnis. Ich habe einen Dauercampingplatz gehabt bei uns in der Nähe an der Mosel. Fahr runter, das sind von hier 100 Kilometer und vor mir fährt ein Auto 30 Kilometer lang auf Landstraßen und so, ohne ein einziges Mal zu blinken beispielsweise. Blinken ist aber was, finde ich, was man nicht für sich tut, sondern das tut man für andere, damit die wissen, was passiert. Das ist einfach eine Regel. Dann komme ich da unten an. Auf so einem Campingplatz gilt normalerweise Schrittgeschwindigkeit. Ich sehe immer mehr Leute, die jetzt diese E-Scooter haben, auch privat, also nicht die Leihdinger. Und die kacheln dann wirklich mit 40 km/h über so einen Platz und haben das Gefühl, für mich gilt diese Regel nicht. Dann Nachbarn im Sommer, als es um Wassersparen ging, Wasser ist eben auf so einem Platz immer pauschal und wird nicht irgendwie einzeln abgerechnet. Dann lassen die Duschen laufen, dann lassen die jeden Tag neues Wasser in Schwimmbecken, in so aufblasbare Dinger rein für die Kinder und so weiter. Und ich bin dann immer in der Situation, dass ich eigentlich denke, boah, eigentlich müsste man was sagen, weil es ist irgendwie nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, hier, sagen wir mal, mit wirklich gefährlicher Geschwindigkeit zu fahren oder Wasser zu verbrauchen ohne Ende, nur weil man sich bezahlen muss. Aber ich habe dann immer das Gefühl, ich rutsche dann in so eine Position rein, des Moralisten, des Moralapostels, Spaßbremse, Blockwart oder so und weiß gar nicht, wie ich mich da dann irgendwie verhalten soll. Und das geht mir zunehmend so, dass ich solche Situationen sehe, wenn Leute hier auf dem E-Scooter über den Bürgersteig fahren oder so. Und manchmal ist es, also mir ist es dann lieb, wenn ich überhaupt nicht in solche Situationen komme und meide sie manchmal jetzt, weil ich irgendwie denke, das ist wieder nur ein Konflikt ja. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
Und offenbar aber steigt das Unwohlsein mit der eigenen Handlung oder Nichthandlung bei Ihnen.
Ja, ja, und vielleicht mit dem Alter. Ich weiß auch nicht, ob das eine Rolle spielt.
Herr Falk.
Aber ja, genau.
Ja, ich finde, das waren ziemlich eindrucksvolle Beispiele.
Und die wir alle kennen, ne?
Die wir alle, ja, genau, alle kennen. Gerade auch Wasser fand ich jetzt sehr spannend, weil das ist natürlich auch in diesem Sommer nicht nur auf Campingplätzen und so weiter ein Problem, sondern insgesamt. Wir haben ja nun echt an Dürre gelitten, sehr stark. Und das wird wahrscheinlich auch bleiben in Deutschland, leider. Und da ist Wassersparen natürlich auch eine Art, sich kooperativ zu verhalten. Und an der Stelle würde ich sagen, ist es durchaus auch angebracht, hin und wieder mal den Hinweis zu machen. Ich würde, bevor ich noch was Konkreteres sage, gerne eine Beobachtung loswerden, weil ich finde, das ist wie so ein aufgelegter Elfer. Ich finde das sehr interessant, dass Herr Schraar sagt, dass seine Wahrnehmung ist, dass Regeln zunehmend nicht eingehalten werden. Das war, glaube ich, Ihr Eingangsstatement. Und das würde ich gerne mal kontrastieren mit dem, was sehr häufig in den Medien auch kolportiert wird, auch von Intellektuellen und so weiter, angeblich beklagt wird, dass wir von einem zunehmenden Moralismus umgeben sind und gar nicht mehr wissen, was wir angeblich noch tun dürfen und alles wird vorgeschrieben und so weiter. Ich finde das sehr interessant, weil nämlich beides, glaube ich, subjektive Wahrnehmungen sind und sozusagen für sich genommen auch nicht stimmen. Also es ist nicht wahr, dass Menschen sich nicht mehr an Regeln halten, ist aber auch nicht wahr, dass wir angeblich nichts sagen dürfen oder dass überall Vorschriften gemacht werden, dann würde es ja diese Situation, die hier gerade beschrieben wurden, gar nicht existieren. Das finde ich mal ganz interessant, dass man mal festhält, es gibt einen sehr großen, breiten Konsens darüber, was richtig und falsch ist und die meisten Menschen halten sich auch daran. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Nochmal vielleicht eine Sache zu Ihrer konkreten Frage. Ich bin jetzt auch kein Psychologe oder Therapeut oder ich kann das jetzt auch kein Konfliktforscher und so weiter, aber ich glaube, was man so aus der Forschung was die Literatur sagen kann, soweit mir das bekannt ist, ist, wenn Sie jemanden und das Bedürfnis haben, auch zurechtzuweisen, dann ist es eben ganz entscheidend, wie man das macht. Also der Ton macht die Musik, das ist sehr wichtig. Wenn Sie also mit dem Zeigefinger, ja, Sie wissen schon, Stinkefinger sagen, ich sage es jetzt mal nicht, weil wer weiß, wer jetzt alles zuhört, aber mir fallen gerade ein paar schöne Worte ein, die Sie ja auch im Kopf haben. Ja, das eskaliert und dann erreicht man wahrscheinlich auch nichts. Aber möglicherweise gibt es mal eine Gelegenheit, wo man mal zum Beispiel zu so einem Campingnachbarn oder auch zu jemandem E-Scooter mit einem Bier hingeht und sagt, wollen wir mal ein Bier trinken und dann mal gemeinsam drüber reden, wie ist das eigentlich so mit Wasser und so und gucken, ob es da eine Bereitschaft gibt. Und unter Umständen erreicht man dann auf diese Art und Weise doch sehr viel, nämlich dass das Verhalten sich ändert, ohne dass gleichzeitig so eine Stimmung eskaliert. Aber ich will auch noch mal eine Sache sagen, wenn man so etwas tut, leistet man auch einen Beitrag für die Durchsetzung von kollektiven Interessen in dieser Gesellschaft. Und was Sie beschreiben, ist nämlich richtig. Es ist mit Kosten verbunden, auch einmal sich hinzustellen und zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Und eine Gesellschaft, das habe ich eingangs schon gesagt, braucht das, weil wir ohne die Durchsetzung sozialer Normen ins Chaos kommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass Menschen auch dazu bereit sind. Das kann zum Beispiel auch sein, seine Stimme zu erheben, wenn sexistische Witze gemacht werden oder wenn es rassistisch am Bahnhof oder der U-Bahn zugeht, sich dann hinzustellen, zu sagen, nein Leute, es ist nicht okay, was ihr hier macht. Und genau wie Sie beschreiben, Herr Schraar, das ist dann eben auch mit Kosten verbunden und ist in dem Sinne selber nämlich dann auch eine prosoziale Handlung. Insofern würde ich sagen, sollte man machen, wenn man meint, dass Kollektivinteressen bedroht sind. Aber dann die Frage vielleicht, wie man es so macht, dass es möglichst für alle zu einem konstruktiven und auch erfolgversprechenden Ergebnis führt.
Herr Schraar, können Sie da was mit anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Dann ja. Hoffe ich mal, dass wir eine Folgesendung haben und Sie von Ihren Erfahrungen erzählen. Das war nämlich sehr interessant. Herr Schraar, danke schön für Ihren Anruf.
Alles klar. Dankeschön, schönen Tag noch.
Ein schönes Wochenende wünsche ich und begrüße Marlies Ernesto. Schönen guten Tag, Frau Ernesto.
Schönen guten Tag. Also ich hör ja diesen Sender zu gerne und diese morgendlichen, ich habe schon mehrfach angerufen, und zwar geht es mir bei der Moral, also mir ist so aufgefallen, wenn ich persönlich im zwischenmenschlichen Bereich Leute kritisiere oder sei es auch nur im Denken kritisiere, nicht das ausspreche oder nur denke, dann bin ich hinterher auch immer gewillt, mich selbst zu reflektieren und zu überlegen, wie ich denn bin. Mhm. Also ist das jetzt richtig? Es hat ja auch oft, also ich bin jetzt beim Zwischenmenschlichen, nicht bei Sexismus, bei Krieg oder so, das ist natürlich, ja. Da bin ich Ihrem Gesprächspartner sehr nahe, aber im zwischenmenschlichen Bereich ist es für mich so, dass ich immer hinterher dann ganz stark überlege, oh Gott, welche Geschichte steckt dahinter, warum macht der das denn jetzt so? Zum Beispiel, warum lässt mein Nachbar immer die Tür auf? Dann frage ich, oder warum hast du so eine Angst vor dem und dem Hund? Oder das musst du doch gar nicht. Oder irgendwie, ne, und dann hinterfrage ich das. Und dann Verständnis auch zu haben. Also Moral ist meine eigene Moral. Die fängt ja bei mir an.
Wissen Sie, wie ich mag, was also ich meine? Sie gehen ins Gespräch, ja. Erstmal mit sich selber und dann mit dem oder derjenigen.
Ja, es gelingt mir nicht immer. Nein, es gelingt mir nicht immer. Ich bin auch manchmal so ein Hau drauf, also so ein ne, und über 60, aber ich lerne das jeden Tag im sozialen Kontakt. Lernen kann man lernen, wenn man lernen möchte. Und also so sehe ich das.
Auch ein interessanter Satz, Herr Falk. Können wir moralisches Verhalten lernen?
Kann man. Ich wollte noch einen Satz vorher vielleicht sagen. Ich finde das nämlich besonders beeindruckend, wie Sie das beschreiben, dass man zunächst einmal selber verstehen will, was eigentlich vorliegt, und aus diesem Verständnis heraus nämlich überhaupt erstmal die Frage ableiten, ob das Verhalten überhaupt moralisch zu qualifizieren ist oder ob da vielleicht gute Gründe für vorherrschen. Also wenn zum Beispiel jemand Angst hat vor dem Hund, vielleicht ist er schon zweimal gebissen worden und das würde das Verhalten dann vielleicht auch erklären. Und statt eben direkt draufzuhauen, erstmal zurückzugehen, zu fragen, warum ist das denn so? Ja. Und nur wenn man dann am Ende zu dem Schluss kommt, das Verhalten qualifiziert sich wirklich als unkooperativ oder unmoralisch, dass man dann sagt, wie kann man das vielleicht verbessern oder ändern. Was das Lernen angeht, das ist insbesondere natürlich in der Phase ausgeprägt, in der sich unsere Persönlichkeit entwickelt. Das ist typischerweise, sagt man so, plus minus bis ins 25. Lebensjahr und ganz stark natürlich in den ersten 10 Lebensjahren. Und da kann man eben, und das zeigen viele Studien, nachweisen, dass die Umgebung, in der wir aufwachsen, einen sehr starken Beitrag auf die Entwicklung von prosozialen Charaktereigenschaften hat. Also wie altruistisch wir sind, wie vertrauensvoll wir sind, wie proaktiv wir auf andere zugehen, wie empathisch wir sind und so weiter. Da spielt die Rolle von Vorbildern eine ganz wesentliche, spielt eine ganz wesentliche Rolle, also Mentoren und auch Eltern. Man kann also in Studien, haben wir oft zeigen können, gesehen, dass die Prosozialität der Mutter oder die Prosozialität des Vaters einen sehr starken Einfluss hat auch auf die Prosozialität der Kinder. Übrigens ein Effekt, der sich übers ganze Leben lang aufrechterhält. Also das sieht man nicht nur bei Kleinkindern, sondern auch später noch, wenn man 50, 60 und älter ist. Und wir haben auch zeigen können, dass die Rolle von dritten Personen, also auch Personen außerhalb des familiären Kontextes, eine wichtige Rolle spielen. Das ist insbesondere natürlich die Rolle dann von Freunden, also von Peers, wenn die Kinder etwas älter werden, oder aber auch von Mentoren. Wir haben zu diesem Zweck ein Mentorenprogramm Balu und Du evaluiert und konnten zeigen, dass Mentorinnen und Mentoren, die ihrerseits sehr prosozial sind, einen Effekt hatten auf die Entwicklung von Kindern, die sie betreut haben, den man noch viele Jahre später nachweisen kann mit Hilfe von experimentellen Studien. Kinder, die also einen Mentor gesehen haben, sind später im Leben prosozialer und das, wie gesagt, auch viele Jahre noch, nachdem das Mentorenprogramm eigentlich schon abgeschlossen ist. Also in diesem Sinne, ja, prosoziales Verhalten, wie viele andere Verhaltensweisen auch, entstehen durch Imitation, durch Vorbilder und können in diesem Sinne auch gelernt werden. Und da kann die Gesellschaft auch, denke ich, noch eine ganze Menge gewinnen. Und da wird ein riesiges Potenzial im Moment auch leider vergeudet.
Ja, also unser Thema auf jeden Fall, der schmale Grat zwischen Moral und Moralismus. Und man lernt nie aus. Marlies Ernesto, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf hier.
Bitte, und dann noch einen schönen Tag für Sie und alles Gute.
Tschüss. Danke gleichfalls. Ebenso. Danke. Vieles, was wir tun, wird mittlerweile ja von anderen unter die Lupe genommen und durchaus auch bewertet. Wie gehen wir damit um? Sind Sie vielleicht selber jemand, der ganz gern mal einen Hinweis gibt, oder aber trauen Sie sich das gar nicht mehr? Andere haben ja das Gefühl, gesellschaftliche Regeln werden immer weniger eingehalten, trauen sich aber nicht, das anzusprechen. Also unser Thema heute: Moral oder Moralapostel. Mit mir ist der Verhaltensökonom Armin Falk, der unter anderem so ein Buch geschrieben hat, wie Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein und wie wir das ändern können. Armin Falk, unser Experte hier mit uns im Studio. Und im Telefon begrüße ich Marianne Klöckner. Frau Klöckner, schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Beim Thema Moral, also Moralismus, was fällt Ihnen ein?
Genau, also ich wollte sagen, mein Name ist Klöckner, wie der Großglöckner, aber ohne Groß. Klöckner.
Ach, Klöckner,
ja,
Entschuldigung.
Muss ich immer an den Klöckner von Notre Dame denken. Und ja, da kriege ich immer, ich meine, das war ja auch ein guter Mensch eigentlich, aber der war halt, ja, weiß ich nicht. Man denkt ja wahrscheinlich nicht so gerne dran. Aber okay, ich sag mal zu dem Thema Moral. Also Moral finde ich wichtig, weil es ja auch für eine gute Sache einfach sein kann. Mhm. Aber Moral wird halt oft benutzt, damit der Mensch, der das dann versucht, auf dem Wege irgendwas zu regeln, auch oft nur seinen Standpunkt versucht durchzusetzen. Und dann wirkt das so einfach, als ob der nur praktisch egoistisch und auch mit Macht. Also ich sage ein Beispiel, ich hatte hier mal laut Musik gehört, dann kam die Nachbarin hoch und meinte, ja, so laut die Musik. Und dann habe ich gesagt, okay, das tut mir leid, ich höre normalerweise mit Kopfhörern, aber manchmal mache ich eben auch mal mache ich das nicht über Kopfhörer. Und dann hat sie gesagt, die Musik höre ich ja gar nicht, die sie hören, so, ja. Und dann findet man schon wieder so, das hat man das Gefühl, die versucht dann irgendwie zu maßregeln, unberechtigt. Also Moral finde ich, ja, zum Beispiel, wenn meine Mutter mir erzählt hat als Kind, das war zwar auch irgendwie belastend für mich, aber wenn sie gesagt hat, wie schlimm das Dritte Reich war, wie schlimm die Nationalsozialisten waren, aber heute weiß ich, hat sie mich irgendwie versucht, darauf hinzuweisen, dass man sich nie auf solche Verhaltensweisen einlassen soll, ja. Moral ist schon, denke ich, wichtig, aber man muss es immer gut kommunizieren und man kann es auch nie irgendwie so eben nur mit erhobenen Zeigefinger sich hinstellen und sagen, jetzt haben wir schon Brauch. Du sonst donnerst, oder?
Ja.
Also es muss schon immer einen Sinn haben, ja?
Sie haben vor allem am Anfang gesagt, Moral, da will einer etwas durchsetzen, der die Moral auf seiner Seite zu haben glaubt, Herr Falk. Was sagen Sie zu dieser Beobachtung?
Zwei Beobachtungen. Das eine ist, laut Musik hören, volle Sympathie, mache ich auch gerne weiter so. Mit oder ohne Kopfhörer, finde ich super. Und es ist natürlich Ihre Sache, welche Musik Sie hören. Das ist überhaupt keine moralische Frage. Das ist also wirklich eine Anmaßung an der Stelle.
Aber vielleicht eine Frage des Zusammenlebens, wenn es
ja,
nachts
ja,
passiert.
Ja, klar. Klar, so habe ich es aber auch nicht verstanden. Und das andere, dass man sich oder seinem Egoismus ein moralisches Deckmäntelchen gibt, das ist tatsächlich eine sehr gute Beobachtung und auch eine sehr wichtige Beobachtung. Häufig steht Moral drauf, aber Egoismus ist drin. Ich sage, das ist nicht fair, aber eigentlich meine ich, ich hätte gerne mehr vom Kuchen. Das kennen wir bei Kindern, ja. Alles, was sozusagen nicht ganz direkt nach Plan läuft, ist dann angeblich unfair. Das ist überhaupt nicht unfair. Ja, das hat mit Fairness oft überhaupt gar nichts zu tun. Aber zu sagen, ich finde das doof, dass ich nicht mehr habe vom Kuchen, das ist natürlich, das klingt nicht so gut. Das kann ich sozusagen nicht so gut umsetzen, denn dann wird sofort klar, dass eigentlich Egoismus dahinter steht und kein wirkliches prosoziales Interesse. Und um das eben so ein bisschen zu kaschieren, wird häufig auch mit Moral argumentiert, wo Moral überhaupt gar keine Rolle spielt.
Frau Klöckner, danke für Ihre Gedanken hier, die auch, denke ich, nochmal so unterstützt werden von unserem Hörer Adrian Kollatan. Der hat uns nämlich geschrieben, eine gesellschaftliche Moral hilft, allgemeines Chaos zu vermeiden. Die Steigerung wäre, dass jeder Einzelne das allgemeine Interesse über das eigene Interesse stellt. Heraus käme eine Art Insektenstaat oder der ideale Kommunismus, schreibt Herr Kollatan. Doch die Vielzahl persönlicher Gewissen durch öffentliche Diskussionen in Einklang mit einer allgemeinen Moral zu bringen, das ist unmöglich. Denn persönliche Gewissen sind vielfältig und veränderlich. Er habe irgendwo gelesen, wie innere Parlamente oder Bienenschwärme. Dass Moralapostel dazu neigen, andere als gewissenlos zu bezeichnen, das ist absurd. Also die Meinung von Adrian Kollatan, unserem Hörer. Ich begrüße am Telefon Katharina Kreklau. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Unser Thema, wie bewegt Sie das?
Ja, ich bin seit vielen Jahren Veganerin und habe da doch sehr rigide Moralvorstellungen zu. Also das Thema ist mir sehr wichtig. Mhm. Und ich finde es auch richtig, das halt so zu sein und das so zu leben. Und ja, mir fällt das halt total schwer, dann zu akzeptieren, dass da doch die Vorstellungen anderer Menschen nicht mit meinen übereinstimmen, würde ich sagen.
Ich würde gerne mal dazwischen machen. Sie sagen, Sie sind Veganerin und sagen dann, Sie haben rigide Moralvorstellungen oder haben Sie erstmal rigide Ernährungsvorstellungen?
Das ist schon, also ja, aber es ist halt aus einer moralischen Grundeinstellung heraus, würde ich sagen, dass ich halt einfach nicht mein, ja, weiß ich nicht, mein Leben darauf basieren will, dass andere Lebewesen irgendwie dafür leiden. Ich meine, das lässt sich eh leider nicht ganz ausschließen so, aber so gut es geht halt. Und ich habe da, gerade als ich jünger war, sehr viel diskutiert und habe auch immer ganz viel, am liebsten beide Zeigefinger erhoben so und habe halt auch dann einfach im Laufe meines Lebens gemerkt, es bringt meistens gar nicht so viel. Und je jünger man ist, desto weniger bringt es was. Und habe dann gelernt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich gelernt habe, die anderen da mehr so zu akzeptieren, wie sie sind, oder ob ich gelernt habe, einfach nicht mehr so viel zu sagen, weil es auch sehr anstrengend einfach für mich war. Aber ich glaube, es ist mir immer noch genauso wichtig wie früher.
Und wie hat sich Ihre Umwelt verändert? Weil ich meine, das Veganertum ist ja, hat sich ja über die Jahre, ist ja ein ganz anderes Thema in unserer Gesellschaft geworden. Hat ja manchmal im Gegenteil das Gefühl, vielleicht mein Beispiel vom Anfang, man muss sich entschuldigen, wenn man Fleisch isst. Also Sie kommen doch in eine ganz andere Gruppe hinein inzwischen.
Ja, inzwischen muss man wenigstens nicht mehr erklären, was das ist. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Aber ich glaube, viele Leute in meinem Alter, die kennen das schon und die verstehen das auch. Und ich werde jetzt dafür nicht mehr so angegriffen. Das war halt auch früher, glaube ich, öfter der Fall, dass man sich dann selber erklären musste, warum man das jetzt macht. Das ist es nicht mehr. Aber trotzdem essen ja die meisten Leute irgendwie trotzdem irgendwie tierische Produkte oder konsumieren sie halt irgendwie. Und ja, früher hätte ich das, glaube ich, immer angesprochen. Da hatte ich irgendwie mehr Energie dafür. Und mittlerweile bin ich da, glaube ich, auch so ein bisschen resignierter, beziehungsweise, ja.
Oder Sie möchten kein Moralapostel sein?
Vielleicht auch das, ja, weil es anstrengend war, weil man sich unbeliebt macht und vielleicht auch, ja, weil doch ein bisschen mehr Verständnis auch für andere Leute gekommen ist oder dass andere Leute eben andere Baustellen haben oder so.
Herr Falk, wie reagieren Sie auf Frau Kriegler?
Also zum einen habe ich da total viel Verständnis für, weil, um es mal ganz hart auf den Punkt zu bringen, die Art und Weise, wie wir leben in Deutschland, ich meine jetzt den Durchschnittsdeutschen, die Durchschnittsdeutsche, wenn wir das auf die allgemeine Weltbevölkerung übertragen würden, wäre die Welt sofort am Ende. Das heißt, wir leben in einer Art und Weise, in einem Ressourcenverbrauch, ob das jetzt das Tierleid ist, was hier angesprochen wurde, ob das die Atmosphäre, ob das CO2, ob das das Klima ist und so weiter, Ressourcen, die ist in keinster Weise nachhaltig. Und ich kann tatsächlich sehr gut verstehen, wie man darüber, wenn man das gleichzeitig sieht, ja, und versteht, und eigentlich wissen wir das ja auch alle, dass man darüber auch verzweifeln kann. Also ich kann das total gut nachempfinden und kann daraus die Wut auch verstehen, die viele Menschen dann haben, die dann ja auch zu Protesten führt, die ich auch nachhaltig für unterstützenswürdig erachte, solange sie eben keine Freiheitsrechte von anderen einschränken und so weiter. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Insofern erstmal total viel Verständnis. Ich kann von meiner Seite mal sagen, wir haben zum Beispiel mein Institut ist jetzt mittlerweile klimaneutral. Das bedeutet zum Beispiel, dass es bei uns auch kein Fleisch mehr gibt. Nur als ein Beispiel bei unseren Tagungen. Und das kommt sehr gut an. Wir werden dafür oft gelobt. Nun sind wir da in so einer Akademikerblase. Vielleicht werden jetzt viele sagen, ja, ja, klar und so weiter. Aber ich glaube, da hat sich tatsächlich, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, Frau Heise, da hat sich sehr viel gedreht. Und da würde ich sozusagen bei aller Wut und auch Verzweiflung, die ich so ein bisschen vielleicht auch raushöre und die ich, wie gesagt, gut verstehen kann, zumindest so ein bisschen so eine Art Hoffnungsschimmer mal auch betonen wollen. Es hat sich schon auch was geändert. Also ich würde sagen, die Beweisumkehr bei Ernährung hat sich gedreht. Wenn wir Leute zum Essen einladen, dann ist völlig selbstverständlich, dass man vorfragt, ob und was gegessen wird. Oder es ist nicht mehr Thema, wenn jemand kein Fleisch isst. Oder es wird völlig akzeptiert. Und das sehen wir in anderen Trends auch. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Rauchen. Vor 10, 20 Jahren war es vollkommen normal drin und überall zu rauchen. Mittlerweile ist das verpönt sozial. Und ich würde mir wünschen und hoffen, auch, dass unser Lebenswandel, und dazu gehört eben die vegane Ernährung, sich entsprechend auch ändert, um einen Konsum zu erreichen, der kompatibel ist mit dem Überleben dieses Planeten.
Aber Frau Kegler, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie wissen schon, dass Sie also viele Argumente auf Ihrer Seite haben. Sie haben also auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch viel argumentiert, viel Informationen an Ihre Umwelt gegeben und trotzdem ist die Kraft nicht mehr da. Also Ihre moralischen Ziele durchzusetzen, ist Ihnen jedenfalls nicht in befriedigender Weise gelungen.
Nee, noch. Also ja, vielleicht, wenn es jetzt einfach so gesellschaftlich, wenn es da eine positive Entwicklung halt weiter gibt und da hoffen wir, dass es halt nicht nur irgendwie eine Phase ist oder so, vielleicht kommt dann noch mal ein bisschen mehr Aufschwung, dass ich dann auch wieder mehr mitdiskutieren kann. Aber es kostet viel, viel Kraft, Leute von seinen eigenen Vorstellungen zu überzeugen und das auch auf Dauer jahrelang irgendwie durchzuhalten. Ja.
Frau Kriegler, jetzt haben wir einen Hörer, der...
Darf ich da eine Sache noch ganz kurz zu sagen? Vielleicht nur ein Mini-Kommentar noch. Ich finde, man darf sich auch nicht überfordern. Also man darf auch nicht zu viel von sich erwarten. Das ist oft ein Feind des Guten, dass man denkt, wenn ich schon, ich sage nicht, dass Sie das denken, aber ich höre das manchmal, ja, wenn ich schon die ganze Welt nicht retten kann, dann brauche ich gar nichts tun. Das ist falsch. Ich glaube, wenn man auch im Kleinen was bewirkt, kann man sehr stolz darauf sein. Und wenn es ein paar Leute sind, die dann sich vielleicht anders ernähren, warum nicht? Ist ja auch schon ein Beitrag. Und ich glaube, gerade Vorbilder spielen eine wichtige Rolle. Ich hatte darüber vorhin schon gesprochen. Und je mehr Leute eben sagen, nee, ich will die Wurst nicht oder ich will das Schnitzel nicht, desto stärker wird es ins öffentliche Bewusstsein kommen. Insofern auch Kleinvieh macht Mist, wenn ich das mal so sagen darf.
Frau Kriegler, danke schön für Ihren Anruf. Sie haben auch gleich einen anderen Hörer animiert anzurufen, den ich jetzt hier in die Leitung nehme. Alle anderen kommen auch noch dran. Hinrich Niemann. Schönen guten Tag, Herr Niemann.
Guten Morgen.
Denn ich glaube, gerade das Thema vegan, Sie als Landwirt fühlen sich durchaus angesprochen.
Ja, also ich finde das sehr spannend, diese Diskussion, und ich habe mich jetzt ermutigt gefühlt anzurufen, weil Sie hatten es ja eingeleitet auch mit dem Zeigefinger und so, und ich finde oder ich fühle mich manchmal so mit dem Zeigefinger angezeigt als Landwirt mit den Dingen, die wir hier so machen. Also ich selber habe keine Tiere mehr, aber ich habe Bekannte, die Tiere haben, die sich sehr viel Mühe damit geben und das auch, ja, die in irgendwelchen Zwängen sind und die werden kritisiert für Dinge von Leuten, die sagen, das ist ganz schlimm, was ihr da macht und das ist falsch oder das ist finden wir nicht gut und die aber dann eben nicht so konsequent sind wie die Vorrednerin, die dann halt auch vegan sind, was ich völlig okay finde und gut finde, sondern dann eben vormittags da eine Umfrage machen und sagen, finde ich alles ganz schlecht und nachmittags aber im Supermarkt das Billigfleisch kaufen. Und das stört mich und das finde ich irgendwie im Endeffekt nicht okay. So, da könnte ich noch andere Beispiele nennen, Heidelbeeren oder sowas oder so. Und da wünsche ich, ja, also das stört mich einfach.
Ja, und wie gehen Sie damit um? Also wenn Sie solche Doppelmoral entdecken, gehen Sie in Diskussionen oder entziehen Sie sich dem zunehmend?
Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das Wort Doppelmoral auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Also ich wünsche mir, ich bin zum Glück nicht in der Situation, dass ich jetzt Tiere habe, davon leben muss und jetzt vielleicht aufgeben muss. So. Ich kenne aber Leute, die sich richtig viel Mühe gegeben haben, schon vor etlichen Jahren auf Neuland oder sowas umgestellt, aber die hören auf, weil die Leute, und gerade jetzt gibt es ja auch einen Rückgang bei diesen ganzen Tierwohlgeschichten und Bio hat einen Rückgang, weil die Leute haben vorher schon wenig Wert darauf gelegt, die meisten. Also es gibt ja viele, die sich schon umorientieren, aber doch die ganz große deutsche Bevölkerung kauft Lebensmittel nach dem Preis. So. Und da hat man als Landwirt, ja, da kriegt man irgendwie die Pocken, hätte ich jetzt meist gesagt, das passt einfach nicht zusammen.
Ja.
So, und ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht in der
aber ich höre schon, also dieses sich in so eine Ecke gedrängt fühlen und da eigentlich gar nicht rauskommen, Herr Falk, das höre ich hier bei Herrn Niemann auch so ein bisschen raus.
Ja, kann ich auch, also von außen natürlich nur, aber ich glaube, ich kann mir das schon auch vorstellen. Was Sie beschreiben, Sie sind sozusagen im Brennpunkt eines gesellschaftlichen Diskurses oder Interessenausgleichs, wo auf der einen Seite die Forderung im Raum steht, vielleicht nicht Fleisch abschaffen, das ist vielleicht auch viel zu drastisch, aber dass man zumindest den Fleischkonsum erheblich einschränkt, was ja auch, sagen wir mal, aus Klimagründen zumindest schon einen sehr wichtigen Beitrag leisten würde. Und viele fordern das. Und auf der anderen Seite haben sie recht. Es gibt sehr viel Scheinheiligkeit. Es gibt sehr viele, die so tun, als seien sie besonders bewegt und an der Umwelt interessiert und dann in ihrem eigentlichen Verhalten das aber dann nicht belegen. Und aus der Forschung wissen wir, und das deckt sich, glaube ich, mit Ihrer Beurteilung, uns sind oft so knallharte Egoisten, die wenigstens dazu stehen, dass sie egoistisch sind, sehr viel sympathischer als Leute, die so tun, als seien sie irgendwelche höherwertigen moralischen Wesen und dann aber de facto sich selbst auch egoistisch verhalten. Das kann ja so auch sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, hier gibt es keine einfache Lösung. Ich glaube, das wäre meine Vermutung. Es wird hier einen strukturellen Anpassungsprozess geben. Wir werden weniger Fleisch konsumieren in der Zukunft. Und ich würde immer dazu drängen, auch im Sinne des Tierwohls natürlich, dass gute Qualität wie überall bei anderen Produkten ja auch ihren Preis hat und dass Konsumentinnen und Konsumenten den eben auch bezahlen müssen. Ja. Und was jetzt gemacht wird, dass eben Billigfleisch auch subventioniert wird durch EU-Regeln, durch deutsche Regeln und so weiter, das muss dringend aufhören. Ich glaube, es muss klar sein dem Konsumenten, der Konsumentin, dass Qualität hier ihren Preis hat. Und das wäre dann auch eine Anerkennung einer landwirtschaftlichen Leistung, die man auch anerkennen sollte.
Herr Niemann, danke schön, dass Sie mit Ihren Gedanken irgendwie das Thema hier bereichert haben, auch einfach mal von der anderen Seite her geblickt. Herr Niemann, danke schön, schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ebenso.
Matthias Gurt ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Gurt.
Schönen guten Morgen.
Moralische Vorstellungen, was bewegt Sie bei dem Thema?
Also ich habe das Glück, dass ich mit einer Philosophin verheiratet bin.
Ah, dann wird immer über Moral diskutiert.
Das ist natürlich, die Philosophen haben sich ja die Finger wund geschrieben. Und es gibt verschiedene Schulen der Moral, wie ich lernen durfte. Ob das die Habermasche Schule ist oder die Kantsche oder die Hegelsche. Naja, ich will es mal runterbrechen auf ein Ereignis. Also das sind alles Akademiker, über die ich jetzt erzähle. Namen nenne ich keine. Eine Freundin von mir putzt gerne Schuhe. Und ich tue das nicht gerne. Also haben wir gesagt, warum soll sie nicht mal ein paar Schuhe für mich putzen? Das hat sie ganz, ganz toll gemacht, weil sie das so gerne macht. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, das sei ein Hobby von ihr, aber ja. So, und dann essen wir immer gerne hier aus einer Konditorei sehr leckeren Kuchen. Dann habe ich gedacht, dafür kriegst du jetzt ein Stück Kuchen. Mhm. Und das ging eine ganze Zeit ganz gut. Aber wie das so ist, gehört, ich habe auch mehr Schuhe. Und irgendwann hat sie für mich halt mehrere Schuhe immer gerne geputzt. Und ich habe gesagt, hier, das ist so viel Kuchen kann ich gar nicht hinschleppen. Das sind ungefähr 4 Euro, was so ein edles Stück Kuchentorte kostet. Ich gebe dir jetzt 4 Euro dafür. Jetzt saßen wir irgendwann bei meiner Frau, da war noch eine befreundete Philosophin von ihr zusammen und ich habe das berichtet. Da konnte ich mir was anhören. Mhm. Also die Empörung, die philosophische, brach los. Das sei amoralisch, das ginge gar nicht. Und mein Begriff von Moral, ich bin kein Philosoph, ist ja erstmal, dass ich gesagt habe, naja, da haben sich 2 Menschen auf was geeinigt. Das geht ja auch schon mal gar nicht, weil die könnten sich ja auf sonst was einigen. Nur unter dem Motto, beide finden das jetzt richtig, dass die, was weiß ich, womöglich strafbare Handlungen begehen. Nein, das ginge nicht. Und Moral, das sei nur moralisch, wenn es auch allgemein gültig sei, also für alle Menschen auf dieser Welt.
War denn die Kritik jetzt vor allem daran, dass Sie eine Freundin für sich arbeiten lassen oder war die Kritik daran, dass Sie dafür bezahlen?
Ja, genau. Das Bezahlen ist erstmal. Von der einen Philosophin, die eher aus der Habermaschenschiene kam, sagte sie, das Bezahlen, das ginge gar nicht. Wenn es einfach ein freundschaftlicher Akt sei, okay, vielleicht. Aber man müsse auch bedenken, dass vielleicht das Gegenüber, insbesondere gemischtgeschlechtlich, vielleicht noch andere Gedanken dabei hätte, wenn man so einen Gefallen tut, dem anderen imponieren will oder sonst.
Hat man denn die Frau, die da Schuhe putzt, mal gefragt?
Ja, für die ist das alles okay.
Ja, genau.
Und die ist eh nicht so, die ist eh nicht so moralisch unterwegs und hat mit den Moralisten ihre Probleme. Ich wollte das nur in die Runde werfen, um deutlich zu machen, wie schwierig das ist mit der Moral. Also das ist ein hochkomplexes Thema.
Herr Falk, da können wir zustimmen, oder?
Ja, zu der Aussage, da kann man, glaube ich, nur zustimmen. Ich habe aber 1-2 Anmerkungen, wenn ich darf. Also zum einen hätte ich gerne die Adresse, weil ich habe auch viele Schuhe, würde die gerne putzen lassen.
Jetzt wird es aber unmoralisch.
Genau. Zweitens bin ich, wenn ich das mal so sagen darf, hier an dieser Stelle so ganz uneingeschränkt auf Ihrer Seite, denn hier liegt ja kein Ausbeutungsverhältnis vor. Das wäre anders, wenn man sagt, ich sag mal Sextourismus in Thailand und ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber ein reicher Mann fährt dahin und bezahlt da Dienstleistungen. Da könnte man sagen, naja, ist ja auch in beiderlei Interesse und das Mädchen, sagen wir mal, ist bereit, das zu bezahlen. Das wäre natürlich moralisch verwerflich in meinen Augen und in Ihren Augen auch. Würden Sie natürlich auch niemals machen. Ja. Aber da liegt dann auch ein Ausbeutungsverhältnis vor und eine Dienstleistung, die moralisch nicht in Ordnung ist. Das ist aber beim Schuhputzen überhaupt nicht der Fall. Insofern kann ich diese Aufregung hier gar nicht verstehen. Es gibt eine Diskussion über die Frage, inwiefern Geld soziale Beziehungen verändert. Das ist eine interessante Debatte. Da ist so ein Stichwort Kommerzialisierung. Also dass zum Beispiel typischerweise bei Freundschaftsdiensten würde man das über Sachgüter machen. Also ich sag mal, Sie haben jemanden kennengelernt und sagen wir mal, ja, das war ein schöner Abend. Was weiß ich, am nächsten Morgen liegen da 50 Euro im Umschlag. Das war ein toller Abend. Da würde man sagen, das geht ja gar nicht, weil damit würden Sie die Beziehung oder das, was da passiert ist, uminterpretieren in eine sexuelle Dienstleistung. Also, und das wollten Sie gar nicht. Wenn Sie dann einen Blumenstrauß hinstellen für 50 Euro, ist das völlig okay. Ja, da würde man, das heißt, die Symbolik von Geld oder Nicht-Geld, die spielt manchmal eine Rolle und definiert manchmal soziale Beziehungen. Aber in Ihrem Fall ist es ja offenbar so, dass Beziehung schon definiert war als Freundschaftsbeziehung, dass die eine Person das sogar gerne macht und warum auch nicht. Und dass Sie das sozusagen ein Stück weit kompensieren wollen, das finde ich völlig legitim. Und wenn das beide gut finden, also von meiner Seite, ich bin zwar bin nicht der Papst und habe dazu keine Befugnis, aber meinen moralischen Segen hätten Sie.
Herr Gurt, danke schön für die Geschichte, die Sie uns erzählt haben.
Geworfen haben wegen der Komplexität der Moralität. Das
ganz genau.
Ja,
also unser komplexes Thema heute, Herr Gurt. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Und jetzt begrüße ich Alexander Adrian am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Adrian.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Was haben Sie zum komplexen Thema Moral, Moralvorstellungen beizutragen? Moral,
ja. Es geht bei mir um das Thema Kritik innerhalb der Familie, das höre ich auch im Bekanntenkreis, immer komplizierter wird, gerade wenn es darum geht, dass Geschwister zum Beispiel in Richtung Erbschaftsmöglichkeit rutschen. So, ne? Und es ist so, dass ich war ein sehr, sehr lebhaftes und aufgewecktes und intelligentes Kind und dann hat meine Mutter mir schon im Alter von 10 oder 12 Jahren und mein Vater auch, mir sehr viel zu trinken gegeben und auch Medikamente gegeben zum Wohlstellen. Und ich bin dann mit 25 Jahren ausgezogen von Starnberg nach Hamburg. Also eine recht große Entfernung. Meine Schwester wohnt bei meiner Mutter in dem Haus.
Herr Adrian, können wir vielleicht ein kleines bisschen, weil sonst sind wir vielleicht auch ein bisschen zu indiskret, was Ihre Familienverhältnisse angeht. Ein kleines bisschen die Moral, also die auf jeden Fall in der Familie, kann ich mir vorstellen. Kritik, ein hochexplosives Thema.
So, jetzt geht es darum, dass mir vorgeworfen wird, dass ich alkoholkrank sei und medikamentensüchtig sei. Und deswegen werde ich von der Familie ausgeschlossen. Und ich habe mehrfach eine Mediation gewünscht. Und es wurden aber nie, also es wurde Kritik an mir geübt, ich sei ein schlechter Mensch.
Ja.
Aber es wurde keine Möglichkeit gegeben, darüber zu reden.
Ist das, Herr Falk, unter moralischen Gesichtspunkten zu werten?
Also das steht mir, glaube ich, überhaupt nicht zu, das zu beurteilen. Das scheint mir doch ein sehr spezifischer und auch sehr individueller innerfamiliärer Konflikt zu sein. Da sind sehr schwere Vorwürfe, stehen hier im Raum. Und da kann ich natürlich von außen überhaupt nichts zu sagen. Ich finde es im Prinzip natürlich gut, wenn man in solchen Konflikten versucht, das über Mediation zu lösen, gerade die Zuhilfenahme Dritter ist bei sehr engen Beziehungsverhältnissen und das ist in der Familie ja typischerweise mit all ihren Abhängigkeiten und so weiter der Fall. Eine sehr gute Idee, um bestimmte Konflikte zu kanalisieren oder auch abzufedern, wie so ein Blitzableiter und so ein bisschen Rationalität und Objektivität in diese Diskussion zu bringen. Insofern, das wäre sicher das, was man sagen könnte pauschal, wenn es diesen Weg gibt, wenn es da die Option und die Bereitschaft von beiden Seiten gäbe, sich mal einer Mediation zu unterziehen, wäre das wahrscheinlich sinnvoll.
Also Herr Adrian, nicht unbedingt unser Thema heute. Bei uns geht es um Moral und Moralkeule, aber vielleicht konnten wir zumindest so ein bisschen noch Sie ermutigen in Richtung Mediation, doch versuchen, Ihre Familienmitglieder weiter umzustimmen. Ich danke auf jeden Fall für Ihren Anruf und ich möchte unsere Hörerin Karin Cox verlesen. Die hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich frage mich, wie denn gesellschaftlich, also nicht privat, sehr divergente Moralvorstellungen sich in einer zunehmend multikulturell gestalteten Gesellschaft auswirken. Wenn Moralvorstellungen zum großen Teil im jungen Alter sich bilden und wir Zuzüge aus anderen Kulturen haben, die eben genau mit anderen Moralvorstellungen geprägt sind, man beschwert politisch ohne Ende den Zusammenhalt der Gesellschaft, aber genau die divergierenden Moralvorstellungen wirken dadurch dagegen. Und darf man überhaupt über die Moral der Neuzugänge werten, also quasi eine gängige Moralvorstellung auch einfordern? Die Frage von Frau Cox, Herr Falk. Also auch die Veränderung von Moral?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, man müsste das jetzt sehr konkret an Beispiel machen. Und es gilt natürlich, neben, sagen wir mal, moralischen Grundüberzeugungen, gibt es natürlich auch ein Grundgesetz und einen Rechtsstaat. Und viele Dinge sind ja erst einmal rechtlich normiert und auf diese Art und Weise das Zusammenleben geregelt. Ich würde dann weiterhin auch ein Fragezeichen machen, ob, sagen wir mal, in sehr wesentlichen moralischen Fragen es tatsächlich so viel Dissens gibt. Aber Frau Cox hat natürlich recht. Moral ist genau wie viele andere Dinge immer etwas, was auch verhandelt wird. Und ich will gar nicht bestreiten, dass es da unterschiedliche Vorstellungen geben kann und dass das auch zu Konflikten führen kann. Ich glaube, was sehr wichtig ist, wenn es zu solchen Konflikten kommt, der anderen Seite grundsätzlich zuzusprechen, dass sie eine legitime Position vertritt. Wir hatten vorhin, Habermas wurde hier erwähnt, also das wäre so ein Habermasscher Gedanke tatsächlich, dass man also als Gesellschaft einen Raum schafft, in dem man Werte verhandelt und sich gegenseitig mit Respekt behandelt. Aber ansonsten gilt natürlich auch der Rechtsstaat und vieles von dem, was manchmal auch in den Medien diskutiert wird, ist ja auch rechtlich geregelt. Und da denke ich, da spielen dann moralische Fragen nicht unbedingt eine große Rolle.
Ist überhaupt die Frage, welche Worte wir so verwenden. Darüber macht sich unser Hörer Maaßen Aboudaken Gedanken. Herr Aboudaken, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Darum ging es Ihnen doch, oder? Also sprechen wir eigentlich von Moral, ist das eigentlich richtig, von Moral zu sprechen?
Ja, das weiß ich nicht. Es kommt ja sehr darauf an. Also ich habe das Gefühl, dass diese Schlagworte wie Moral werden ja oft dafür benutzt, um Dinge zu diskreditieren, die ja nicht unbedingt einer Moral entsprechen, also einer gelernten Regel, sondern die ja was zu tun haben mit einem ethischen Empfinden. Also was bin ich bereit, jemand anderem anzutun? Wie lasse ich mich auf einen anderen ein? Das sind ja eher Haltungsfragen. Und ich habe vorhin zum Beispiel das kleine Beispiel mit der Musik, die gehört wird laut. Da wurde dann ja gesagt, dass die Dame, die das stört, mit einer Moralkeule kommt. Aber ich frage mich immer, wie hätte man auch reagieren können? Also warum sagt denn die Nachbarin nicht, oh, es tut mir leid, es ist zu laut, ich mache ein bisschen leiser, damit ich sie nicht störe. Das wäre ja genauso möglich. Und ich glaube, es hat ja etwas mit der Haltung zu tun. Wie bin ich bereit, auf einen anderen Menschen einzugehen? Und das ist, glaube ich, bei fast allen Punkten ist es mittlerweile so. Also dass oft gejammert wird, andere wollen uns eine Moral aufdrücken, statt zu fragen, woher kommt das? Also was will ich mit diesem pseudo-moralischen, mit dieser Regel, mit dieser Forderung eigentlich erreichen, dass wir vielleicht besser miteinander umgehen, dass wir eine vernünftigere, Sie haben eben das schöne Wort von Wert gesagt, also welche menschlichen Werte vertreten wir? Und zum Beispiel miteinander auskommen ist für mich ein ganz wesentlicher menschlicher Wert. Und wenn ich mit meiner Musik, so laut ist die und ich immer anderen störe, statt mein Interesse durchzusetzen, sagen es mir egal, ich höre mal Musik laut, weil mich das interessiert, könnte ich ja auch sagen, ich möchte, dass wir im Haus uns gut verstehen und ich mache ein bisschen leiser oder ich höre später, wenn die Dame nicht da ist oder was auch immer. Also die Ethik beschäftigt mich eher als die Moral.
Vor allem haben Sie was gesagt, dass man ganz schnell mit so einem Vorwurf Moralismus kommt und eigentlich was anderes abwehren will. Herr Falk, wie würden Sie da, also aus Ihrer Forschung, wie lässt sich das untermauern?
Ja, noch ganz kurz weil Bezug genommen wurde auf die vorherige Hörerin. Ich hatte sie so verstanden, dass sie in der Regel mit Kopfhörer hört und auch sich entschuldigt hat und auch leiser gemacht hat. Und das finde ich auch richtig. Ja, aber man darf auch mal hin und wieder mal laut Musik hören. Verständnis muss hier von beiden Seiten ausgehen, denke ich. Aber da sind wir uns wahrscheinlich sowieso schnell einig. Ich finde einen zweiten Aspekt, den Sie sagen, sehr wichtig. Das ist natürlich, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Rolle spielt so der Zeigefinger oder Moralismus. Es gibt natürlich viele andere Wege, sich gut und richtig zu verhalten, die gar nichts damit zu tun haben, nämlich bei einem selber anfangen. So hatte ich Sie auch verstanden. Da geht es auch in meinem Buch drum primär. Also was sind eigentlich die Gründe, die uns davon abhalten, uns gut und richtig zu verhalten? Vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen. Und der dritte Aspekt, den Sie jetzt nochmal angesprochen haben, Frau Heise, ich glaube, der ist sehr wichtig, dass nämlich die Abwehr, das sei ja nur ein moralischer, das sei Moralismus, das sei Gutmenschentum, das sei Tugendterror und so weiter, ist häufig nichts anderes als die Unfähigkeit, sich einzugestehen oder auch der mich kritisierende Person einzugestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und dass ich mein Verhalten ändern sollte. Und weil ich das eben nicht möchte, ja, weil das möglicherweise mein Selbstbild in Frage stellt, weil es mir unangenehm ist vor mir oder vor anderen, dass ich dann sozusagen diese Kritik abwehre als Moralismus. Das ist ein sehr häufig anzutreffender Vorgang. Ja, da wird dann eine Greta Thunberg wird dann diffamiert oder da werden dann irgendwelche Leute, ja, wir hatten vorhin eine vegane Hörerin, die werden dann als Ökofaschisten und so weiter diffamiert und so weiter. Das ist im Grunde nichts anderes als den Sprecher, der mich kritisiert, herabzuwürdigen in dem Versuch, eine möglicherweise auch von mir selber als legitim erachtete Position zu desavouieren, also gering zu machen und also überflüssig darzustellen, in dem Versuch, meinen eigenen Egoismus sozusagen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein gutes Selbstbild zu bewahren. Insofern ist das eine Strategie, ist eine Technik sozusagen, die man auch als solche entlarven sollte. Ja.
Herr Aboudaken, das ist in das, was Sie auch meinten.
Ziemlich genau, ja, genau. Also, und es geht halt darum, ob man eine neue Haltung so abwehrt, also wir haben das ja bei allen Rassismusfragen im Moment, wenn man im Facebook mal sich ein bisschen beschäftigt, das ist ja grausam, was da passiert. Und es hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass man an alten Strukturen festhält, die für richtig erachtet und dadurch, durch die Diffamierung, was Sie gerade sehr richtig sagten, also was ist das für ein Wahnsinn, dass man einen guten Menschen als schlecht diffamiert, weil er gut ist. Also fängt es ja wirklich an. Und würde ich mir wünschen, dass auch die Medien zum Beispiel weniger auf die Argumentation eingehen, dass, wie Sie vorhin sagten, naja, man muss sich denn durchsetzen und so, sondern wirklich mal zu sagen, hey, Moment mal, um welche Werte geht es denn hier? Was will ich wirklich erreichen? Geht es darum, dass wir eine bessere Welt haben oder nicht? Und wenn dieser Wertekanon, um den geht es ja, es geht ja nicht um Moral, es geht ja um Wertekanon. Mhm. Was akzeptiere ich als richtig und falsch und als gut oder schlecht? Und ich glaube, wenn wir darüber mehr diskutieren würden und weniger über diese Regeln, die dann dazu nötig sind, um das durchzuziehen, würden vielleicht auch Menschen eher sagen, oh scheiße, da ist ja vielleicht was Gutes dran. Und ich denke mal darüber nach, könnte ich mir hoffen oder vorstellen.
Herr Aboudaken, danke schön. Danke schön für die Gedanken und für, ja, vielleicht auch nochmal die Ermutigung an uns alle, da aufeinander zuzugehen und sich mal mehr Gedanken darüber zu machen, woher kommt das eigentlich?
Darf ich da noch einen Satz zu sagen,
Frau Siefried? Einen Satz noch?
Einen Satz, was dazu gut passt, ist die Beobachtung, dass die Fähigkeit, sich zu entschuldigen, Beziehungen unglaublich gut tut und genau solche Eskalationsspiralen unterbindet, weil es dem anderen und mir selber auch die Möglichkeit gibt, nochmal neu anzufangen und sozusagen so eine Art Reset zu machen. Also dazu kann man wirklich nur ermuntern, statt drauf loszuschlagen, zu prügeln, verbal zu sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht und von da aus nochmal neu starten. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denke ich.
Sagt Armin Falk hier im Deutschlandfunk Kultur. Am Telefon jetzt Peter Jüstel. Herr Jüstel, zum Thema Moral, was fällt Ihnen da ein?
Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und zwar denke ich mir, man wünscht sich ja häufig, moralisch zu sein, eigentlich durchgängig in seinem Leben. Doch trifft man da häufig auf praktische Grenzen. Da ist ja im Grunde, also Moral ist ja eine Entscheidungstheorie, wenn man so will. Und in der Entscheidung fließen ja viele Kriterien ein. Also mal ein Beispiel. Eigentlich würde ich gerne nicht mit dem Flugzeug fliegen, weil ich weiß, dass es wichtig fürs Klima ist, dass wir möglichst nicht mit dem Flugzeug fliegen. Mhm. Nur das Problem ist ja, dass man häufig genug trotzdem muss oder sagen wir mal sollte, damit man nicht allzu große Probleme nach sich zieht. Zum Beispiel, ich bin Wissenschaftler und wir müssen häufig zu Konferenzen und natürlich kann man die virtuell abhalten, aber es ist nicht dasselbe. Man kann dadurch nicht networken und das ist sehr wichtig, um überhaupt irgendwie vorwärts zu kommen in der Karriere sozusagen.
Also Sie stecken manchmal richtig in einem Dilemma.
Genau, also man ist häufig vor diese Dilemma dargestellt, dass man mehrere Sachen will und eine davon ist eben die Moral. Und entweder man verhält sich immer moralisch und nimmt dadurch sehr große Einschränkungen in seinem Leben in Kauf oder man relaxiert das halt und sagt, naja, manchmal mache ich es halt nicht, aber ich versuche möglichst mich häufig moralisch zu verhalten. Mhm. Und ja, der Umgang damit ist sicher schwierig und ich denke mal, da kann Herr Falk auch sehr viel zu sagen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Herr Falk, Gründe, sich richtig zu verhalten oder sich moralisch zu verhalten, die muss man sich immer selber suchen, ne?
Also ich kann da zustimmen, was gerade gesagt wurde. Wir bewegen uns ja immer in einem Spannungsverhältnis. Also was Sie beschreiben, ist genau im Kern eigentlich das Grundproblem. Wenn es kostenlos wäre und einfach, sich jederzeit prosozial und richtig, anständig, moralisch, wie auch immer zu verhalten, kooperativ, dann würden wir das wahrscheinlich jederzeit tun, weil es für unser Selbstbild gut ist, weil es für andere gut ist und so weiter. Aber es hat eben häufig und in der Regel sogar Kosten. Und was Sie jetzt beschreiben, sind so bestimmte Zielkonflikte, wo die Kosten möglicherweise sehr hoch sind. Dazu würde ich zwei, drei Sachen sagen wollen. Zum einen ist das selber manchmal ein entschuldigender Narrativ, dass man sagt, naja, das ist unzumutbar teuer für mich und deswegen mache ich es nicht. Da kann man sich manchmal fragen, ob man sich da vielleicht etwas vormacht. Manchmal sind die Kosten aber auch, da würde ich Ihnen aber auch entgegenkommen. Und ich kenne das Problem sehr genau, weil ich ja auch in der Forschung tätig bin. Und die Kompensation, das mit Zoom und virtuell zu machen und so weiter, die gibt es zum Teil, aber die sind natürlich kein vollständiges Substitut, gerade am Anfang einer Karriere. Da kann ich Ihnen nur beipflichten. Und da muss man dann möglicherweise sagen, gut, dann kann ich den Flug aber vielleicht kompensieren. Dann kann ich vielleicht an einer anderen Stelle weniger fliegen, da wo ich vielleicht mehr Leverage habe, ja, wo es mich vielleicht weniger kosten würde. Die Dinge sind eben nicht schwarz-weiß. Ich glaube, es ist ein Fehler zu sagen, nur weil ich halt jetzt mal geflogen bin, ist es sozusagen, bin ich ein schlechter Mensch. Das sind sie natürlich nicht und würde auch gar keiner sagen. Aber es heißt ja nicht, dass man trotzdem versucht, weniger zu fliegen. Und da, wo es eben nicht so teuer ist, da kann man das dann eben probieren oder eben auch über Kompensation und ähnliche Dinge das zu erreichen.
Aber man kann dann auch sagen, er kauft sich ein gutes Gewissen.
Warum nicht? Ja, also ich meine, das Gewissen oder das Selbstbild ist ja einer der wesentlichen Treiber prosozialen Verhaltens. Und wenn ich über Kompensationsgeschäfte wie CO2 zum Beispiel etwas Gutes für die Umwelt tue und gleichzeitig etwas Gutes für mein Selbstbild, spricht dagegen meines Erachtens überhaupt nichts. Es ist eben ein fundamentaler Treiber unseres prosozialen Verhaltens. Vielleicht kann man an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, wir haben viel darüber jetzt gesprochen, welche Rolle andere spielen für mein Verhalten, also der Zeigefinger, ja, die Durchsetzung sozialer Normen, das Zurechtweisen und so weiter, was ja, wie gesagt, ambivalent ist. Ja, wenn es vor allem, wenn es nicht angemessen ist, dann ist es oft auch nicht wirksam, dysfunktional oder verletzend, dann sollte man das auch kritisieren. Aber es gibt natürlich auch die Perspektive, was kann ich selber tun, also ohne dass andere jetzt mich zurechtweisen. Und da ist es ganz gut, sich mal zu überlegen, was uns eigentlich davon abhält. Und im Rahmen von Dingen, die wir heute schon besprochen haben, würde ich gerne mal so drei, vier Dinge nennen. Das eine ist.
Beschränken Sie auf drei, weil wir haben nämlich noch ganz viele Hörer, die jetzt noch rankommen wollen.
Gut, da war es kurz. Also zum Beispiel, dass wir häufig nicht wissen wollen, was die Handlungsfolgen sind oder dass wir Entscheidungsoptionen vermeiden oder dass wir uns Geschichten erzählen. Und ich glaube, dass hier ein Stichwort wichtig ist, sich ehrlich zu machen, dass man eben wirklich wissen will, was sind denn eigentlich die Handlungsfolgen meiner Tätigkeiten, dass ich Entscheidungssituationen nicht vermeide, wo ich möglicherweise aufgerufen bin, etwas Gutes zu tun und dass ich aufhöre, mir Geschichten zu erzählen, die mein Verhalten, das eigentlich egoistisch ist, mich aber in einem guten Lichte erscheinen lassen, dass ich solche Geschichten nicht weiter erzähle und auch selber nicht glaube.
Also ehrlich machen. Herr Jüstel, danke schön, dass Sie so ehrlich uns an Ihren Dilemmata haben teilhaben lassen. Ich danke Ihnen für den Anruf und wünsche ein schönes Wochenende. Und begrüße Herrn Neumann, Heinrich Neumann am Telefon, denn Ihnen geht es, glaube ich, vor allem um Vorbilder und Vorbildfunktionen.
Ja. Wenn Sie den guten Morgen. Vorab schönes Thema, tolles Sendeformat insgesamt und auch heute wieder sehr interessante Hörerbeiträge. Ich möchte zunächst differenzieren zwischen äußeren Belangen und einer eigenen Not, auch wie im Gegensatz zum schon angesprochenen Egoismus. Und mir stellt sich jetzt die Frage, inwieweit man auch Politiker an gemachte Zusagen erinnern kann oder vielleicht sogar sollte. Ich hatte gestern das außerordentliche Glück, Hubertus Heil, Carola Reimann als ehemalige Sozialministerin Niedersachsens und die Nachfolgerin Daniela Behrens persönlich sprechen zu können. Und es ging darum, dass jetzt mein Sozialamt inzwischen mit über 40.000 Euro im Zahlungsverzug ist. Wie es dazu kommen kann, ist nochmal für sich ein abendfüllendes Programm.
Und doch eher ein politisch-gesellschaftliches Thema. Bleiben Sie mal bei der Moral. Also moralische Erinnerungen oder Erinnerungen an gemachte Versprechen möchten Sie gerne bei Politikerinnen und anderen Verantwortlichen einfordern.
Ja. Ich bin auch schwerbehindert und bekomme keine Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben. Und alle drei haben mir zugesagt, sich dann auch gemeinschaftlich nochmal mit meiner Landrätin hier in Verbindung zu setzen und meinen mutmaßlich kleinsten Jazzclub der Welt zu besuchen. Bert Althusmann hat das im Rahmen seiner Wahlkampfaktion.
Herr Neumann, wir wollen doch jetzt keine Wahlkampfveranstaltung hier ausmachen, denn Sie rufen aus Niedersachsen an und da müssen wir uns jetzt etwas zurückhalten. Also angekommen ist auf jeden Fall der Appell, Politiker, Politikerinnen an ihre Moral zu erinnern. Herr Falk, wollen Sie da noch was hinzufügen?
Nö, also ich meine, Politiker sind Akteure, die relevant sind, genau wie andere auch. Aber ich bin so ein ganz kleines bisschen so Anti-Politiker-Bashing sozusagen unterwegs. Ich finde, wir müssen uns oft an die eigene Nase fassen. Wir können selber auch sehr viel tun. Und so diese Hoffnung, dass Politiker die Welt sozusagen in einen heilen Zustand versetzen könnten, der trügt.
Aber
und deswegen, also klar,
Sie
erinnern,
an Versprechungen zu erinnern, das ist, glaube ich.
Dagegen spricht nichts.
Herr Neumann, also auf jeden Fall danke und ein schönes Wochenende und einen guten Wahltag morgen. Gesa Gärtner, unsere Hörerin, hat quasi das Schlusswort heute in der Sendung. Frau Gärtner, Ihr Gedanke zur Moral.
Hallo, ich sitze gerade mit meiner Mama am Frühstückstisch. Und bei uns gibt es regelmäßig irgendwelche Diskussionen über Moral, weil ich quasi meiner Mama immer erklären will, was man jetzt darf und was man nicht darf. Und da gibt es natürlich so einen Konflikt. Und das wirft vielleicht auch für mich manchmal die Frage auf, so wer darf jetzt hier eigentlich wen zurechtweisen und wer sagt jetzt, wann man sich richtig verhält. Und wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass ich zum Beispiel für mich, wenn ich sage, ich verzichte oder so, dann nehme ich mir raus, anmaßend zu sein, weil ich dann sage, okay, ich verhalte mich ja moralisch und ich habe hier schon meinen Soll irgendwie erfüllt und deswegen darf ich dir jetzt sagen, wie man sich verhalten soll. Aber ich glaube, dass oder unser Konsens ist vielleicht so ein bisschen, dass es gar nicht unbedingt darum geht, sondern mehr, dass Moral vielleicht auch auf einer gesellschaftspolitischen Ebene bei Klimathemen das Zusammenleben besser regelt und die Gemeinschaft irgendwie koordiniert und dass es da vielleicht mehr darum geht, Verständnis zu erzeugen und sich gegenseitig in diesen Raum zu bringen, wo man das aushandelt und dann auch Raum zu lassen für eventuelle Fehler, aber auf vielleicht Verständnis zu setzen und dadurch auch die Leute anzuregen, also den Egoismus ein Stück weit zurückzustellen, weil man macht es ja vielleicht sogar gerne für die Moral und für die Gemeinschaft.
Denn das haben wir überhaupt noch nicht angesprochen, was man eigentlich gewinnt, wenn man moralisch handelt. Herr Falk, wir gewinnen doch durchaus Glück durch moralisches Verhalten.
Ja, also es ist, Befundlage so ein bisschen ambivalent. Also ich habe durchaus auch zeigen können, dass es also nicht ganz so einfach ist, dass wenn wir uns gut verhalten, uns das automatisch glücklich macht. Einfach deswegen, weil wir ja dann in dem Moment auf viele Dinge, die uns auch glücklich machen würden, verzichten müssen. Da gibt es große individuelle Unterschiede. Für viele stimmt das natürlich auch. Und kurzfristig macht es uns auch glücklich. Es hilft uns auch, weil es uns eine gute Reputation gibt und auch ein positives Selbstbild. Und das sind natürlich auch schon Faktoren, die wichtig sind. Und abgesehen davon geht es auch nicht immer nur darum, was macht mich glücklich, sondern was ist richtig. Mhm. Also da könnte man mal mit Kant argumentieren und sagen, geht ja nicht nur darum, welche Konsequenzen hat das unter Umständen immer nur für mich, sondern ist es nicht vielleicht am Ende einfach auch das Richtige, etwas Bestimmtes zu tun. Vielleicht nur ein Satz zu der Frühstückssituation da gerade. Ich finde, was Sie beschreiben, ist insofern interessant, weil das würde man sich ja eigentlich wünschen, auch für eine Demokratie, dass man im Gespräch bleibt. Ich glaube, dass es unterschiedliche Interessen gibt, das ist normal, dass es Pluralismus gibt, das ist sogar gut. Ja, ich finde, eine Gesellschaft, wo alle dasselbe denken, glauben, meinen und so weiter, wäre ja furchtbar. Das Entscheidende ist aber, dass man im Gespräch bleibt und gemeinsam um gute Argumente ringt. Und wenn das gelingt beim Frühstück oder in der Demokratie, dann besteht Hoffnung.
Deswegen freue ich mich so, dass Frau Gärtner am Schluss dieser Sendung noch drangekommen ist. Frau Gärtner, vielen Dank für Ihre Frühstücksszene und diskutieren Sie schön weiter mit Ihrer Mutter über Moral. Bleiben Sie also im Gespräch. Und der Hinweis, sich nicht aufs hohe Ross zu setzen, wenn man moralisch handelt, ich finde, der steht auch sehr gut am Schluss unserer Sendung. Ich danke allen, die angerufen haben. Ich danke Ihnen, Armin Falk, verweise nochmal auf Ihr Buch, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Kann man sich einige Tipps holen und einige Gedanken machen. Und grüße alle und wünsche ein schönes Wochenende, die vielleicht auch nicht dran gekommen sind hier.